Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa, heute wieder mit Udo.
Hallo.
Und dem Robert.
Hallo, ich hätte jetzt fast bei Udo Hallo gesagt, das wäre witzig geworden. Wären die Leute für die restliche Sendung komplett verwirrt gewesen.
Moment, hieß der nicht
anders? Dann hätte ich mich als Robert ausgegeben.
Genau, schlecht. Das wäre witzig gewesen, aber leider habe ich es jetzt gerade versaut damit, tut mir echt leid. Ja, es ist schön, euch wieder mal zu hören, auch wenn ich euch am Wochenende nicht gesehen habe auf der Konferenz.
Achso, ich bringe
übrigens. Die ihr da war in den USA.
Ich bin übrigens der Thorsten. Ich wollte mal. Nein, Quatsch. Ich bin der Sven. So, gut. Ja, erzähl doch mal was. Du warst am Wochenende wo?
Ich war am Wochenende in der Virtual Reality. Und zwar gab es ein WordCamp in Austin, Texas. Und das war das allererste virtuelle WordCamp, das diesmal keinen Zoom-Raum hatte, sondern die hatten Slack benutzt als quasi Interaktionsmöglichkeit miteinander. Und der Hallway-Track war diesmal sogar begehbar. Jetzt fragt ihr euch, begehbar? Ja, Virtual Reality. Und zwar hat ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen, hat einer von den Organisern dort das komplette, einen kompletten Raum gebaut, in Mozilla's Hub-Ding heißt das, glaube ich, Hubs, und dort konnte er quasi, hat er den Raum befüllt und hat quasi ein riesengroßes WordPress-W hingebaut und Wappus an die Wand gehängt, hat die Sponsorentafel aufgehängt, also Sven, so wie du das halt kennst, als Organizer von einem Camp, hat halt zwei Räume aufgebaut und in die Räume quasi Leinwände gepackt und so und Bühne gepackt, also war super. Und dann sind halt quasi da den ganzen Tag quasi Menschen drin rumgelaufen, haben miteinander geredet. Der Vorteil zu im Vergleich zu Zoom ist, wenn man in einem Zoom-Call mit 30 Leuten ist, kann nur eine einzige Person reden. Ne? Du kannst nicht übereinander reden. Und bei Virtual Reality, da ist der Vorteil, man spricht quasi, aber je weiter du weg bist von einer Person, desto leiser wirst du. Das heißt, der Vorteil ist, es können sich Leute quasi in Ecken stellen und können miteinander reden, ohne dass irgendjemand quasi, du kannst mehrere Gespräche gleichzeitig führen. Das war sehr, sehr witzig.
Ich kann mich auch in der Ecke stellen und andere stalken.
Das geht zum Beispiel auch. Du kannst ja quasi auch Gespräche hören, wie es auch auf einem normalen WordCamp möglich ist. Es gab da noch ein Kahoot-Gewinnspiel. Und das Witzige daran war halt, dass du die Fragen nur im Virtual Reality gesehen hast. Das heißt, du hast Kahoot quasi auf deinem Rechner, am besten mit dem oder auf einem Handy, zweites Gerät quasi gehabt. Und in der Virtual Reality hast du die Fragen gesehen. Die wurden auch vorgelesen in Virtual Reality. Und quasi in der echten Welt hast du quasi dann auf deinem Zweitgerät quasi dann die Antworten dazu gegeben. War also sehr witzig.
Ich finde das klingt ja echt spannend. Da habe ich jetzt echt, also ganz ehrlich, das hätte ich mir eigentlich mal angucken wollen jetzt im Nachhinein. Also ja. Gibt es da irgendwie Videos zu oder so, wie das da passiert ist? Ich finde es einfach mal spannend, wie das aussieht.
Also es gab halt keine Videos. Ich weiß nicht, ob das Ding noch live ist. Ich kann dir nachher mal einen Link schicken. Ob der Hallway-Track noch an ist, weil das ist halt einfach nur eine Open-Source gehostete, selbst gehostete Geschichte. Und du kannst halt quasi dir, gibt's auch Klassenzimmer und ähnlichen Zeugs, kannst du quasi dir einfach das Ding hochziehen. Und das hat halt der, auf dessen Namen ich gerade nicht komme, der hat das halt alles zusammengebaut, hat in Blender quasi 3D-Objekte gebaut, das WordPress-W, das gekippte 10 Meter große WordPress-W 3D-Ding sah echt cool aus. Konntest durchgehen. Konntest durch das W durchlaufen. Das war so cool. Geil. Du bist quasi hinterm W bist du quasi aufgetaucht und hast dort dann dementsprechend, bist dann dort in den Raum gelaufen, hast halt mit Leuten geredet, hast ihre Namen gesehen und konntest halt dann quasi Wappus um dich werfen und quasi Emojis direkt quasi haben. Und ja, es war sehr, 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 sehr witzig.
Ja, die Idee ist ja nicht blöd, wie gesagt, weil es bei Zoom wirklich nervt ist, wie gesagt, es kann halt immer nur einer reden, dann bist du mit 20, 30 Leuten da drin und dann hast du halt eben irgendwie dann immer so ein bisschen Chaos, also das irgendwie, beziehungsweise richtig. Du kannst nie jemanden direkt ansprechen, es sei denn, klar, kannst natürlich einen neuen Chat aufmachen oder was oder mit jemand anderen irgendwie direkt ansprechen, aber ich finde das schwierig.
Genau, da gibt es auch ein Bild von mir, wo ich mit der amerikanischen Birgit redet, nicht quasi die Birgit, die wir in Deutschland kennen, sondern die amerikanische Birgit, die quasi Gutenberg Times macht Und ich habe mit ihr quasi dort geredet und das hat halt quasi, hat Taco quasi ein Foto von gemacht, wie wir bei beiden miteinander reden.
Das Foto hätte ich ganz gern für den Artikel.
Ja, kann ich dir, genau, ist auf Twitter, kann ich dir geben.
Genau, könnt ihr euch das anschauen.
Genau, wir könnten, wenn, also warte, ich glaube, ich habe ein besseres Foto für dich. Ich habe das virtuelle WordPress-W.
Ja, gib einfach alles her, was du hast, dann können Leute sich das auf der wp-sofa.de Seite angucken.
Genau.
Genau. Gut, also ich habe Elektroautos geguckt am Wochenende im echten Leben, also von daher, aber naja, egal. Ich würde sagen, Robert.
Ja.
Sollen wir mal mit den Themen anfangen?
Ach, wie langweilig.
Ja, wir können auch über andere Dinge reden. Also ich habe am Wochenende auch gekocht und so. Aber
genau, die Leute wollen die Leute das haben. Nur kurz zur Info, derjenige, der das gebaut hat, ist Anthony Burchell, NBP auf Twitter. Der hat quasi die Virtual Reality Sachen gebaut. Da nur zum Info. Okay, machen wir mal die News, dass die Leute auch quasi abgeholt werden, was sie so Tolles zu erleben haben in der Zukunft. Und zwar habt ihr wahrscheinlich alle schon wissbegierig drauf gewartet, dass endlich PHP 8 kommt, mit den ganzen Spielzeugen, die so in PHP 8 drin sind. Und da gibt's gute Neuigkeiten für euch. PHP 8 kommt, soll weiter im Dezember kommen oder Ende November. Und Anfang Dezember kommt WordPress 5.6, was auch PHP 8 unterstützen wird. Und genau aus diesem Grund gibt es jetzt von der WordPress-Community einen Hinweis: Hey, falls ihr quasi Zeit habt, es wäre toll, wenn ihr quasi eure Installation, quasi die aktuelle WordPress-Version, die 5.6, die kommende Version, dass ihr die quasi mal mit PHP 8 testet. Da sind auch in dem Artikel, den wir euch verlinkt haben, sind auch ein paar Beispiele drin, wie ihr PHP 8 quasi bei euch dann mit eurer Umgebung zusammenbauen könnt, dass ihr eben, keine Ahnung, was Docker oder irgendwas anderes, dass ihr quasi da PHP 8 testen könnt, bevor es quasi frei verfüglich überall ist und dann quasi die Menschen sollen es halt vorher testen. Das wäre jetzt schon, wenn im WordPress noch irgendwas sein soll, dass wir jetzt noch Dinge in WordPress anpassen können, dass wir halt nicht überrascht sind, wenn PHP 8 kommt. Deswegen der Aufruf zum Test.
Genau, auch für die Theme- und Plugin-Entwickler, die natürlich ja noch viel mehr Installation betreffen, ja.
Genau. Da hält sich natürlich die Frage, welchen Vorteil wird uns PHP 8 bringen?
Schneller? Also der Klassiker, den ich quasi auf meinem Vortrag WordPress Performance gesagt habe, ist, jede PHP-Version ist schneller als die vorhergehende, weil das ist halt das Ziel der Optimierung. Für Programmierer ist es der Vorteil, es gibt lustige neue Spielzeuge, die wirklich, also die das Leben erleichtern bei der Programmierung. Und ein Nachteil, der quasi von vielen vernachlässigt wird, PHP, also erstmal für alle ganz ruhig, PHP 5.6 ist weiterhin Mindestvoraussetzung für WordPress, braucht ihr also keine Angst haben, dass WordPress 5.6 da irgendwas ändert. Das heißt, wir bleiben bei dem Default, den wir bis aktuell definiert haben. Das wird halt später geändert, aber der Vorteil ist, dass die Version von PHP 8 wird länger mit Support- und Sicherheitsupdates versorgt werden als die Version davor. Das heißt, wenn PHP 8 kommt, wird PHP 7.1, 7.2, 7.3, werden nach und nach wird der Support beendet. Ich glaube, aktuell wird von der PHP-Community nur 7.2 oder 7.3 quasi aktiv supported. Der Rest ist einfach, wenn du das benutzt und du eine Fehlermeldung und du Probleme damit hast, hast du Pech. Das ist die Definition der PHP-Community.
Und für alle, die dann irgendwie Angst haben, dass die Mindestanforderungen für WordPress auf Version 7 von PHP ansteigen, den würde ich einfach nur dringend dazu raten, das PHP abzudaten und die Seite irgendwie darauf zum Laufen zu bekommen. Also vielleicht eine aktuelle PHP-Version.
Ja, ich denke auch mal, wer jetzt noch Plugins oder Themes verwendet, die nur mit PHP 5.6 und nicht mit irgendeiner 7er Version laufen, der sollte sich eh mal über die Aktualität seiner Installation Gedanken machen.
Das ist richtig. Und irgendwelcher Plugins.
Ja.
Genau. Gut. So viel zum Thema PHP. Ich habe da, also an der im WordPress Core an der Fontfront, genau, geht's ein bisschen vorwärts. Also bis jetzt war es ja so, dass man entweder Webschriftarten benutzt hat oder halt Google Fonts eingebunden hat. Das Ganze soll sich jetzt ein bisschen ändern. Da gibt's nämlich zwei Vorschläge zu, also zwei Informationen zu. Eigentlich eher. Einmal der Vorschlag von Joost de Valk, nämlich die Funktion WPNQ-Font einzuführen, womit man eine Schriftart laden kann in Zukunft, also analog zu NQ-Script und NQ-Style. Das soll bald kommen und dann hat das Theme-Team von WordPress halt sich auch noch ein paar Gedanken gemacht. Und da ist es so, dass wie gesagt, halt eben häufig Google-Fonts benutzt werden. Dann soll dann halt nicht nur die NQ-Fonts-Funktion dann da sein, sondern auch direkt eine Funktion, mit der man auch wieder Google-Fonts einbinden kann oder andere Fonts von anderen Herstellern direkt von der anderen Seite angeben kann. Die werden dann aber erstmal lokal runtergeladen. Also das heißt, die werden dann in Fonts-Ordner bei WordPress abgelegt und dann von da aus geladen. Also entsprechende Vorschläge gibt's halt. Es gibt auch schon fertige Funktionen, die sowas können, die kann man auch jetzt schon benutzen und ausprobieren. Müsst ihr euch mal die Artikel alle durchlesen, die ich dann verlinken werde. Und dann macht das Ganze, die Schrifteinbindung ein bisschen einfacher. Man muss halt nur gucken bei den Schriften. Das ist immer so eine lizenzrechtliche Frage, weil beispielsweise bietet auch Adobe freie Webfonts an und da sind halt eben auch nicht alle verfügbar, weil die, glaube ich, auch, ich glaube, grundsätzlich stehen die unter GPL, aber irgendwelche anderen da, also nicht alle stehen unter GPL. Ich bin mir da aber ehrlich gesagt auch nicht so sicher, da müsste ich mal unseren Anwalt fragen, aber ich glaube, der ist auch gerade bei Adobe nicht so unterwegs, oder Udo?
Na, es kommt drauf an, also man muss natürlich sagen, bei den Themes war es ja bisher sowieso schon so, dass das Theme-Team keine Links in CDNs eigentlich zugelassen hat. Der einzige Ausnahme waren immer bei den Fonts, einfach weil das schon so gewachsen war. Von daher schließen die da jetzt die letzte Lücke und es soll uns eigentlich allen recht sein, weil dann haben wir schon mal eine Baustelle weniger, um die wir uns kümmern müssen. Was die Urheberrechte, Lizenzen betrifft, ist es tatsächlich so, die Google-Fonts sind alle unproblematisch, weil die laufen entweder unter einer Lizenz oder unter einer kompatiblen Lizenz, also alles Open Source. Bei den Adobe-Fonts ist das ein bisschen problematisch, weil da teilweise die Lizenzen es ausschließen, dass ich die Fonts runterlade und lokal anbiete. Hintergrund ist einfach das Vergütungsmodell. Die werden per 1000 Aufrufe bezahlt. Und das funktioniert natürlich nur, wenn ich es tatsächlich dann auch von Adobe runterlade. Das wird dann nicht über dieses System gehen. Allerdings überlege ich jetzt schon die ganze Zeit, ob mir irgendein Theme einfällt, was im WordPress-Verzeichnis, im offiziellen WordPress-Verzeichnis steht und Adobe-Fonts benutzt. Mag es geben, aber mir ist im Moment keins bekannt. Ich kenne die Adobe-Fonts wirklich eher von den Bezahl-Themes her. Und auf die wird das ja eh nicht zutreffen.
Ja, also ich denke, die meisten werden wahrscheinlich Google-Fonts benutzen. Ich meine, da sind ja mittlerweile um die 1000 freie Schriftarten, die kann man sich dann da runterladen und auch die alle frei benutzen. Also von daher, ich habe auch noch keine Einbindung von einer Adobe-Schriftart gesehen irgendwo. Also
ich habe sie in freier Wildbahn schon gesehen, so nicht. Aber nicht jetzt in einem Theme, was ich aus dem WordPress-Verzeichnis entnommen hätte.
Genau. Ja, aber auf jeden Fall schön, dass es an der Stelle mal ein bisschen weitergeht. Da gab es schon auch länger Vorschläge zu, dass diese WPNQ-Font, ich glaube im März letzten Jahres oder sowas, wenn ich mich nicht vertue, gab es da schon Requests zu. Da Joost de Valk das jetzt dann nochmal nach vorne gebracht hat, bekannt ist durch das Joost SEO-Plugin, was eins der am meisten installierten Plugins ist. Glaube ich, dass da jetzt demnächst dann auch was passieren wird. Gut, ich habe auch direkt die nächsten News, nämlich zur REST API. Da hatten wir letzte Woche aber schon drüber gesprochen. Da habt ihr dann noch nähere Informationen. Es ist jetzt so, dass das voraussichtlich in WordPress 5.6 schon reinkommt. Wir hatten ja letzte Woche über die Authentifizierung gesprochen für die REST API. Bisher ist es so, dass man zwar über die REST API Daten abrufen kann, aber man kann keine Daten dann reingeben, das System. Man kann also praktisch einen Beitrag, kann man sich dann halt eben, kann man auslesen, aber ich kann keinen neuen Beitrag anlegen, was dann halt ein bisschen Probleme, gerade bei den mobilen Apps, die halt eben damit kommunizieren, verursacht hat. Gerade bei der WordPress-App und da hatten sich dann beschwert letzte Woche und da soll sich jetzt halt eben einiges ändern. Da soll dann die Authentifizierung reinkommen und wenn wir Glück haben, passiert das dann halt eben auch noch in WordPress 5.6. Warten wir mal ab, weil WordPress 5.6 kommt ja auch schon Anfang November raus.
Ich weiß jetzt nicht. Genau, ich hatte dich vorhin da ein kleines bisschen verunsichert, aber ich habe
genau.
gesagt, nochmal nachgeguckt. Das, was ich quasi euch im Issue verlinkt habe, weil wir haben euch bei unseren Shownotes, verlinken wir euch immer wieder lustige Dinge zum Nachlesen. Und ich habe mir diesmal gedacht, warum verlinke ich nicht mal irgendwas, was richtig, richtig schön unangenehm zu lesen ist, nämlich ich habe euch den Changelog vom WordPress Core verlinkt. Nicht so einen langweiligen Artikel wie sonst, sondern mit normaler Sprache und so, sondern ich habe euch einfach mal die Änderung am WordPress Core verlinkt in dem Ticket. Könnt ihr euch mal lesen, was alles bei dieser kleinen Änderung der REST API alles im WordPress Core sich geändert hat oder was quasi alles angepasst wurde. Und das ist quasi auf dem Trunk passiert. Das ist das der aktuelle Versionsstand des WordPress Cores, also der Entwicklungsstand des WordPress Cores. Und deswegen muss jetzt schon ziemlich wild werden, dass das noch aus dem Release wieder rausfliegt.
Genau. Und dann können wir dann ab Version 5.6 alle fein mit der REST API rumexperimentieren. Und war ja auch eigentlich angedacht, dass da halt eben da ein bisschen mehr passiert mit der REST API, dass da viel mehr mit rumgespielt wird. Aber aufgrund der fehlenden Authentifizierung und dass man sich dann immer zusätzlich ein Drittanbieter-Plugin installieren musste, hat das wohl anscheinend nicht so wirklich dolle geklappt. Und auch selbst die Leute aus der WordPress-Community über die WordPress-App haben auch sehr viel geflucht anscheinend. Das hat geholfen.
Ja, warte mal, wir müssen noch mal kurz skizzieren, warum das jetzt passiert ist. Die Leute, die WordPress-App machen, Klammer auf, großes Interesse von Automattic, Klammer zu, Core-Entwickler von Automattic sind da dran, die müssen die ganze Zeit, um mit dem Gutenberg zu arbeiten, ne, ihr müsst schon, das, was in der mobilen App eingebaut wird, weil das quasi ein Sprung nach vorne ist, die mobile App auch damit Content zu kreieren, nämlich den man in WordPress auch kann, nämlich der Blog-Editor, die haben geschimpft, dass sie mit der REST-API nicht reden können, weil geht nicht. Das heißt, das, was vorher, Aussage Matt, nicht so wichtig war, weil braucht ja keiner, ist plötzlich in der Priorität so hoch gegangen, weil die Gutenberg- und Blog-Editor-Leute von der mobilen App das brauchen, weil alles andere, wie wir euch in der letzten Folge erzählt haben, ist ein ziemliches Rumgetrickse. Deswegen, also Rumgetrickse im Sinne von sehr wild, was man da machen muss, um quasi von WordPress einen Authentifizierungstoken zu bekommen, wenn der nicht in WordPress Core drin ist für jede Installation, weil anders geht's halt, wie gesagt, nicht. Deswegen mit WordPress 5.6 wird die mobile App besser in der Lage sein, den Blog-Editor zu benutzen auf den mobilen Ansichten. Abfallprodukt davon, dass es quasi hohe Priorität plötzlich bekommen hat, mit einem Schlag können ganz viele Dinge authentifizierungstechnisch WordPress gemacht werden, die vorher nur gingen, wenn man quasi noch ein extra Plugin sich installiert hat. Der Hinweis, der auch jetzt schon, den wir vielleicht euch noch verlinken, sind wir mal großzügig, es ist ein Plugin im WordPress.org Plugin-Verzeichnis, was das macht, was im WordPress Core kommt. Das heißt, damit könntet ihr theoretisch sogar schon auf der WordPress 5.5 theoretisch Dinge benutzen, die dann auf WordPress 5.6 kommen. Aber das Sinnvollste ist eben, ihr benutzt das ab WordPress 5.6.
Wobei man dazu sagen muss, dass auch das nur eine passwortbasierte Basic-Authentifikation ist. Das heißt, ich kann immer nur in dem alten Schema Benutzername, Passwort da authentifizieren.
Ja, aber wie gesagt, der Punkt ist halt, der Weg, den wir euch letztes Mal beschrieben hatten, war der, wie jetzt aktuell die Blog-Editor-Leute arbeiten, die simulieren einen Login, um einen Authentifizierungstoken zu kriegen, um dann das Cookie in der Anfrage mitzuschicken, dass der Browser, also dass der Server weiß, dass der User, der gerade per REST API kommuniziert, eigentlich ein angemeldeter User ist. Das heißt, da ist alles andere, was halt auf REST-Ebene schon basiert, ist da quasi ein Himmelsgewinn an der Stelle.
Also ich bin mal gespannt, ich habe mir das auch mal angeguckt irgendwie und ich habe ganz ehrlich gesagt anhand dessen, was dann da in dem Make-Artikel stand, also make.wordpress.org, nicht ganz so verstanden, weil es alles nicht so eindeutig beschrieben war, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich hatte ein bisschen Verständnisprobleme, wie das genau funktionieren soll. Vielleicht liegt es auch an der Authentifizierungsart, die ich so noch nicht so wirklich benutzt habe. Genau. Kommen wir weiter. Ich habe ja noch eine Sache zum Thema Full-Site-Editing. Das sollte nämlich eigentlich in der nächsten Version von WordPress mit reinkommen, beziehungsweise es war in Gutenberg drin. Beziehungsweise es ist noch in Gutenberg drin. Sollte aber, wie gesagt, halt eben die nächste WordPress-Version reinkommen. Kommt jetzt aber erstmal nicht mit rein, weil der Status da noch ein bisschen experimentell ist und das noch nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Die Leute, die halt eben da mitprogrammieren, werden jetzt aber auch zudem noch gebraucht, um die Plugins, den Plugin-Bereich, den Widget-Bereich halt eben umzubauen, weil der ja auch auf Gutenberg umgestellt wird. Also von daher hat man jetzt auch keine neue Version genannt, wo das reinkommt, sondern einfach erstmal 2021 gesagt. Und wer sich das dann trotzdem nochmal anschauen will, der kann sich ja den Gutenberg-Editor anschauen, beziehungsweise runterladen, das Plugin, und das auf sein WordPress installieren, aber bitte dann nicht auf einer Produktivumgebung, also auf irgendeiner Testinstallation, und dann mal anschauen. Das kann man dann in den Einstellungen einstellen. Ich glaube, das muss man noch bei Experimente irgendwie anschalten, dass man das sehen kann. Und dann könnt ihr euch das mal angucken. Aber also ich denke, dass es nicht blöd ist, das zu verschieben, weil das meiner Meinung nach auch noch ein bisschen unhandlich war, ein bisschen schwierig noch. Also von daher. Ansonsten noch eine Kleinigkeit zu Gutenberg 9.1. Da hat sich nicht allzu viel getan. Ist halt veröffentlicht worden letzte Woche oder so. Auf jeden Fall, da gibt's noch Kleinigkeiten, die geändert wurden. Unter anderem gibt's jetzt halt eben für die Block-Pattern diese Vorlagen, die man sich dann erstellen kann. Gibt es dann jetzt einen Dropdown, dass man die nach Kategorien sortieren kann, dass das dann halt ein bisschen übersichtlich wird an der Stelle, wo man die einsetzt. Und ansonsten haben wir da noch die blockbasierte Widgets. Moment, ganz kurz. Genau, die blockbasierten Widgets sind aus dem Customizer wieder entfernt worden, weil die noch zu buggy waren. Deshalb verschiebt man das auch wieder. Die sind dann nicht mehr mit drin. Und man kann jetzt die Bildgröße einstellen bei Bildern bei Bildern und bei Textblöcken. Ich weiß nicht, bei Textblöcken. Beim Textblock kann man dann auch noch irgendwie Medien einfügen. Also ich habe das nicht so ganz gecheckt, warum da Textblock drin stand, aber das muss ich mir vielleicht mal angucken. Macht Sinn, ne?
Also halten wir fest, es geht mit steilen Schritten voran. Und die Realität hat gegriffen und gesagt, na, Full-Site-Editing, was ich mir sehr gewünscht hätte für 2020, fürs Ende. Aber nachdem wieder das Jahr so läuft, ist es vielleicht gut, dass wir es nicht ausrollen.
Ja, es macht keinen Sinn, da jetzt was Unfertiges reinzuhauen. Da gibt's wieder dann viel Geschimpfe in der Community, ganz viele Ein-Sterne-Bewertungen für so ein Gutenberg-Plugin. Es macht nicht so viel Sinn. Da würde ich schon warten, bis es wirklich auch gut läuft. Also von daher, man ist ja mit dem Gutenberg jetzt ja auch schon mal ein gutes Stück weitergekommen. Also ich hätte ihn ja auch in der Version, wie er reingekommen ist, nicht so reingepackt. Aber vielleicht hat man jetzt auch ein bisschen daraus gelernt, macht's dann später. Ich weiß es nicht, aber
ja, so kommt es halt in WordPress 5.6 oder kommt es vielleicht in WordPress 5.6, das Full-Site-Editing.
Also 5.7 meinst du, 5.6 auf jeden Fall nicht mehr.
Ja, genau, 5.7, genau.
Vielleicht, auf jeden Fall 2021. Mhm. Gut, das war's zum Thema WordPress Core News.
Können wir zu den langweiligen Plugin-News, wa?
Ja, echt mega langweilig. Komm, hau rein.
Ich würde sagen, komm mal zuerst. Ja, genau. Klar. Die erste News direkt diejenigen betrifft, die so gerne mit Page-Bildern arbeiten. Oder sagen wir mit Page-Bildern, die nicht der Blog-Editor sind. Es gibt in WP Bakery eine Cross-Site-Scripting-Lücke seit gut 3 Monaten. Seit Juli ist die bekannt, ist jetzt auch endlich gefixt worden. Die ist an sich jetzt nicht so ganz so tragisch, weil sie eigentlich erfordert, dass der Angreifer vorher angemeldet ist. Und damit sind viele Seiten dann vielleicht doch wieder sicher und es ist nicht ganz so schlimm, wie es ursprünglich hieß, 400.000 Webseiten betroffen oder so. Was man nur hier beachten muss, WP Bakery wird meistens, da es ja ein Bezahlskript ist, über die Themes ausgeliefert. Also viele Bezahl-Themes haben es mit dabei. Und wenn man Aktualisierungen braucht, wie jetzt, geht das eigentlich dann auch nur über Aktualisierungen dieses Themes. Da müssten also alle, die mit WP Bakery noch arbeiten, tatsächlich auch einmal nachhalten, ob ihr Theme ihnen da die letzten 1-2 Wochen ein Update geliefert hat.
Ist ja mein Lieblings-Plugin, WP Bakery. Ja, ich habe gehört, es waren irgendwie insgesamt also 4 Millionen Webseiten, die betroffen waren. Aber
du sagst, 4 Millionen Webseiten circa benutzen WP Bakery.
Ja.
Und das Problem ist halt, also nochmal, erstmal alle entspannt euch. Die Lücke betrifft angemeldete User, die quasi in die Seite sehr böses JavaScript, ungefiltertes HTML quasi eingeben können, was halt WordPress normalerweise verhindert. Und Bakery sagt, nee, meine Benutzer haben alle Stahlhelme auf, die betrifft das nicht. Die können ruhig ungefiltertes HTML in die Seite reinpacken, auch wenn sie nur normaler User, normaler Redakteur sind. Und als Bonus Kirsche obendrauf, da ja eben Bakery diese Entfernung von bösen Sachen quasi abschaltet, haben sie gleich noch zusätzlich noch was eingebaut, dass wenn man eine Seite anschaltet, dass sie mit Bakery bearbeitet werden kann, kann irgendein User, wo Bakery drauf ist, bis zur Version 6.4.1 einfach sagen, ich möchte jetzt mal die Seite Kontakt bearbeiten. Und die ist gar nicht im Bakery drin zum Beispiel. Sagt Bakery, ach, die Seite, gerne, hier hast du. Das heißt, man konnte sogar Seiten bearbeiten, die man als User überhaupt nicht bearbeiten konnte, weil eben Bakery so viel verdrehte dann WordPress, dass eben sie dieses Sicherheitsthema in WordPress eben umgangen haben. Das heißt, passiert halt, wenn man quasi Plugins mit den Füßen programmiert.
Ja, was ich auf jeden Fall sehr schwierig fand gerade so Plugins wie WP Bakery, war das System hier bei ThemeForest, dass das alles immer irgendwie ins Theme mit reingepackt wurde. Fast jedes Theme auf ThemeForest hat halt diesen WP Bakery Editor benutzt. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass die meisten Installationen auch daher kommen, aber das ist halt immer der Nachteil gewesen, dass wenn man dann alles up-to-date haben wollte, muss man sich halt eben eine neue Version des Themes runterladen. Ich würde jetzt gerne mal wissen, welche Versionen von WP Bakery so noch da draußen rumschwirren, weil ich glaube, das ist ja nochmal eine Stufe mehr, die man gehen muss, nämlich das extra nochmal Theme und die Zusatzplugins dann halt eben nochmal neu zu installieren, anstatt einfach nur auf Update zu klicken. Das ist ja deutlich komplizierter, also von daher sehe ich das eigentlich so auch schon ein bisschen als Lücke an sich irgendwie, weil da sind sicherlich noch viel ältere Versionen unterwegs.
Halten wir aber mal, um mal die positiven Sachen rauszuarbeiten. Erstens ist es nicht TimTam.
Was ist das?
Du bist doch alt genug,
das war du musst TimTam kennen.
Was ist denn TimTam?
Du kennst TimTam nicht?
Nee.
Och du Summer Child, du Glücklicher, der das nicht mitbekommen hat. Okay, also halten wir fest für alle Älteren unter euch, es ist nicht TimTam, es ist quasi, die Lücke betrifft nur angemeldete User. Das heißt, überprüft, wer alles Zugriff zu euren Seiten hat und ansonsten updated Bakery oder schaut mal quasi, ob ihr das Theme auf euren Kundeninstallationen oder wo auch immer rumspringt, dass das quasi mal geupdatet wird. Und jetzt für den Sven. TimTam war ein PHP-Teil, was in Themes eingebaut wurde, um Thumbnails zu machen, bevor WordPress selbst gemacht hat. Ah. Und das Ding hatte mal eine Remote-Execution-Lücke. Ich weiß, du weißt das, du hast das bloß verdrängt, wie wir alle anderen auch.
Okay. Ja, wahrscheinlich. Es war einfach, es ist zu lange her.
Das ist nicht zu lange her. Du hast aber den Vorteil gehabt, dass du nicht quasi hinter Timtam aufräumen musstest. Und alle, die hinter Timtam aufräumen mussten, haben sich den Namen für immer gemerkt, weil das ist quasi, das war das schlimmste beigelieferte PHP-Teil, was nichts mit WordPress zu tun hat. Und das war damals quasi, als es hieß, so und so viele Seiten für WordPress wurden gehackt. Und nein, nicht der WordPress-Core war schuld. Das war ein Add-on, also ein PHP-Teil, was nichts mit WordPress zu tun hatte, was einfach nur in Themes reingekracht wurde in einer ganz alten Version und was nie geupdatet wurde. Schön. Und dann gab es plötzlich mal eine Remote-Execution-Lücke. Das war so unglaublich witzig.
Also, dass irgendwas nie abgedatet wird, könnte WordPress auch nicht passieren, ne? jQuery?
wir können Updates ausrollen. Wir können Security-Updates ausrollen. Das ist was anderes, ob wir das wollen. Bei TimTam, es konnte keiner Updates machen, weil die Theme-Autoren mussten von sich aus das Update einspielen, was sie auch nicht gemacht haben, weil es damals auch noch keine Auto-Updates und ähnliches gab. Es war auf jeden Fall sehr witzig.
Ja.
Es war damals das gleiche Problem, was du heute teilweise auch auf ThemeForest noch hast. Themes kriegten ein, zwei Updates, wenn überhaupt, und dann wandte sich der Entwickler dem nächsten Theme zu, macht aber keine Updates mehr für die alten Themes. Das heißt, wer so ein Theme benutzte, der war meistens auf dem Stand, auf Gedeih und Verderb festgefroren. Es gab keine Updates. Und dann kam damals sehr viel Freude auf, ja. Ich habe da auch noch so ein paar Seiten in Erinnerung.
Wer braucht schon Updates?
Ja, ich weiß, wer Updates braucht, duscht doch warm. Aber
das fühlt sich so, das war so die Art, als damals diese billig Android-Telefone nach dem Motto Update von Betriebssystem nie gehört. Haben wir nicht, bieten wir nicht an. Genau, um nochmal auf TimTam zurückzukommen, die How to Fix und Cleanup TimTam Hack in WordPress habe ich jetzt gerade mal einen Beitrag gefunden, vom Juni 2012 war der.
2012, das ist schon ein bisschen her, ja.
Als Info.
Ja,
das ist ein bisschen.
8 Jahre, genau. Ja. Uiuiuiui. Gut, okay. Ja, Robert, da gibt's noch was zum Editor Plus.
So alt bin ich. Ja, genau, Editor Plus. Ich lese immer noch diese. Ich hab versucht, eine Wikipedia-Seite zu finden, aber es gibt keinen Eintrag. TimTam ist wahrscheinlich absichtlich vom Internet vergessen worden. Hat das Recht auf Vergessen eingefordert.
Das wäre kein Verlust.
Okay. Okay. Kommen wir zum Editor Plus. Editor Plus ist ein Plugin oder ein Plugin, was einen Block und Dinge tut. Das ist ein Builder. Und dieser Editor Plus hat jetzt neue Funktionen, und zwar Animationen für Blöcke. Das heißt, man kann quasi damit mit Gutenberg quasi Animationen machen in Blöcken. Deswegen, wie gesagt, schaut es euch vielleicht mal an, werft mal einen Blick drauf, was es so für coole Plugins im Blog-Bereich gibt, und für alle, die quasi immer noch dem Blog-Editor nicht über den Weg trauen, seht ihr, das sind die schönen Sachen, die alle mit dem Blog-Editor kommen.
Ja, das klingt auf jeden Fall super, das ist mal sehr interessant auf jeden Fall. Das war's schon zum Thema Plugins. Diese Woche ist nicht ganz so viel los, was das angeht, auch nicht, was die Themes angeht. Deshalb gehe ich jetzt mal direkt rüber zum Thema Community und fange direkt mal mit Projekt 26. Da gibt es wieder drei neue Beiträge, zumindest drei neue, die ich gefunden habe, nämlich einmal von Jessica Lüschig, die erklärt ein wenig CSS, und dieses Mal ist die Flexbox dran. Also wer noch nicht weiß, wie Flexbox in CSS funktioniert, der sollte sich mal diesen Artikel durchlesen. Thorsten Lanzin hatte wieder was geschrieben zum Thema Ajaxifierte Kommentare und Anti-Spam-Bee, also Kommentare, die man über der Ajax lädt, und das schöne Plugin Anti-Spam-Bee, da gibt es ein bisschen Problemchen, der hat dazu einen Artikel geschrieben, könnt ihr euch mal durchlesen, wie man die dann auch durch Anti-Spam-Bee durchkriegt, damit die auch entsprechend nach Spam gefiltert werden. Und Bernhard Kau hat wieder was geschrieben, und er erzählt dann, wie man einzelne Block-Styles deaktivieren kann. Ja, also vom Gutenberg-Editor. Die kann man dann anscheinend auch einzeln abschalten und das erklärt er in diesem Artikel. Ja, und das war es diese Woche tatsächlich zu Projekt 26. Wie gesagt, wenn ihr was habt, könnt ihr uns auch gerne so schreiben, das können wir gerne erwähnen und ja, dann packen wir es hier in die Liste rein.
Genau, wir kommentieren auch, weil wir auch ein Projekt 26-Blog sind.
Yay! Yeah.
Wir gehören dazu. Wir kommentieren, wir machen WordPress-Sachen, wir erscheinen zwei wöchentlich.
Da ist Robert ganz besonders stolz drauf mittlerweile.
Ja, weil wir uns einfach mal gefragt haben, warum sind wir eigentlich kein Projekt 26-Blog? Wir sind es. Okay, kommen wir zu dem nächsten Community-Thema. Und zwar die Francesca Marano. Für mich ist sie Francesca. Wir haben nur eine einzige in der WordPress-Community. Deswegen habe ich den Nachnamen noch nicht so häufig im Kopf gehabt. Die hat bis vor kurzem, also die ist die Release-Lead gewesen von WordPress 5.3 und 5.4. Also Co-Release-Lead und hat quasi das Release mit getreten und Leute gehauen, dass sie quasi Dinge machen. Und sie ist quasi, hat bis vor kurzem bei SiteGround gearbeitet, was ein Hoster aus Bulgarien, glaube ich, ist, der quasi weltweit tätig ist. Und ist jetzt bei Yoast. Und zwar hatte Yoast, ihr erinnert euch, vor, ich glaube, 2-3 Monaten hatten wir mal erwähnt, dass Yoast Stellen ausgeschrieben hat, dass sie mehr Leute bezahlen wollen, die am WordPress-Core arbeiten. Und genau das ist quasi jetzt passiert. Francesca hat sich auf diese Stelle wahrscheinlich beworben oder laut ihrer eigenen Aussage war sie schon immer irgendwie so Teil vom Yoast-Team, weil sie eben mit Taco und anderen Leuten von Yoast sehr verbunden war. Und deswegen ist sie jetzt quasi bei Yoast und arbeitet dort aktiv im Namen von Yoast am WordPress-Core mit und ist halt macht genau die Sachen weiter, die sie jetzt gemacht hat, nur eben jetzt mit einem lilanen Logo im Hintergrund.
Ja, muss man noch dazu sagen, dass Francesca war schon immer sehr aktiv in der WordPress-Community. Ich glaube, sie war so vom Prinzip her maßgeblich dafür verantwortlich, dass es in Italien WordCamps gibt. Und das hat das erste da, glaube ich, dann da mit veranstaltet. Und danach folgten dann echt beispiellos irgendwie sind dann die WordCamps dann in Italien irgendwie nach eine Stadt nach der nächsten irgendwie aus dem Boden gestampft worden. Das war echt ziemlich krass und die ist auf jeden Fall sehr aktiv gewesen bisher.
Ja, wenn ich mich richtig erinnere, war Italien, glaube ich, weiß nicht mehr. Da war auf einem WordCamp ein Gespräch zwischen Leuten, die quasi bei einer Sprache mitmachen wollten und die alten Local Leads von der Sprache haben sich irgendwie so ein bisschen gesträubt. Das könnte italienisch gewesen sein, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist quasi Italien, wie Sven das auch richtig sagt, die sind quasi contributing-technisch explodiert in den letzten Jahren.
Ja, genau.
Genau, meine Wette ist immer noch, dass irgendwann, das ist quasi jedes Mal, wenn ein WordCamp Europe neu angekündigt wird, ich so, komm, gib's Italien. Die reißen sich so den Arsch auf. Wann ist denn endlich Italien WordCamp Europe? Das geht doch gar nicht, dass das kein WordCamp Europe hat.
Ich fand das, wie gesagt, ich fand es damals echt unglaublich, wie schnell das auch immer ging, von null auf irgendwie 8 WordCamps innerhalb von ein paar Monaten. Das war echt krass.
Die wurden halt theoretisch nur zurückgehalten. Okay, ich würde sagen, also damit schließen wir das Thema ab. Es ist auf jeden Fall für alle Menschen, also bei Francesca wird sich nichts ändern, außer ihr Logo im Hintergrund. Sie bleibt weiterhin die Person, die quasi indirekt gänsefüßischen WordPress in den Arsch tritt, dass es vorwärts kommt.
Genau. Du the Wu? Steht da.
Schön gesagt.
Do the Woo.
Und zwar hatten wir, wie ihr es wahrscheinlich schon, willkommen jetzt im WooCommerce-Teil der Community. Wir hatten euch schon öfter erzählt, dass es so einen Menschen gibt namens Bob WP und der quasi ganz lustige Podcasts hat und schon ein Urgestein der WordPress-WooCommerce-Community ist aus den USA. Und ich habe auch schon ein paar Mal bei ihm im Podcast habe ich mitgemacht und mitgeredet. Und er hat jetzt nach einer sehr langen Weile rumprobieren mit verschiedenen Podcasts und verschiedenen Ideen, hat er jetzt quasi sein Do the Woo, so hieß der Podcast früher schon, aber auf einer anderen Adresse, hat er quasi jetzt Do the Woo.io gestartet mit dem Ziel, die Leute, die WooCommerce Shops bauen, zu verbinden. Das heißt, seine Idee ist quasi, die WooCommerce-Builder-Community zu connecten. Leute, die quasi WooCommerce-Shops bauen, die Plugins bauen und die Ähnliches bauen. Das will er quasi alles unter einen Hut bringen. Hat jetzt, wie gesagt, den Podcast dort und will quasi dort noch mehr Community machen, um eben dafür zu sorgen, dass eben die Menschen, die das alles tun, miteinander verbunden werden. Mit Kommentaren, mit Editorials, mit Introductions, mit Joblistings, mit WooCommerce News und so weiter und so fort. Eben alles. Stellt euch quasi einfach mal so einen Post-Status oder so vielleicht so ein Tavern, aber für WooCommerce vor. Wird, wie gesagt, sehr spannend. Wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten, dass ihr das auf jeden Fall auch auf dem Schirm habt.
Jo, dann einfach mal nach BobWP suchen, glaube ich, im Netz, oder? Wie finde ich den?
Bob? Genau, BobWP oder DudeWoo.io ist in den Shownotes verlinkt.
Okay, alles klar. Gut, ich habe noch eine Klitzekleinigkeit, nichts Großes zum Thema WordPress-Business, nämlich Icehemes, die waren ja vor ein paar Wochen schon mal auf Einkaufstour, die kaufen jetzt weiter fleißig Plugins auf, dieses Mal ist das WP-Complete-Plugin und das WP-Complete-Plugin ermöglicht es den Leuten, Kurse anzulegen, beziehungsweise diese lustigen Häkchen dahinter zu machen und dann halt eben den Leuten visuell darzustellen, wie weit sie in einem Kurs sind, in Form von Prozentzahlen, Kreisen und so weiter und so fort, damit man auf seiner WordPress-Seite auch Kurse anbieten kann und da so ein bisschen Fortschritt erkennen lassen kann. Also ganz interessantes Plugin für Leute, die vielleicht ein bisschen tutorialmäßig unterwegs sind oder dozentenmäßig. Genau, das gehört jetzt zu iThemes. Da gibt es dann, glaube ich, auch eine Pro-Version. Und wenn man dann diesen iThemes-Account hat, diesen Bezahl-Account, dann hat man diese Pro-Version dann da auch mit drin. Ansonsten bleibt alles für alle Leute so, wie es war bisher. Das Plugin könnte auch ganz normal auf WordPress.org runterladen, die Basisversion, und euch das Ganze mal anschauen. Also WP Complete Plugin heißt das.
Ist halt eine gute Ergänzung zu dem Risse Content Pro, was sie jetzt vor ein paar Wochen gekauft haben. Mhm. Es sieht im Moment so aus, als wenn iThemes da wirklich sich eine komplette Plattform zusammenstellt für Lernsysteme. Mhm. Mal abwarten, interessant, mal abwarten, wo es hingeht.
Also ich finde das sowieso spannend, gerade das, weil ich bin ja auch irgendwie, ich habe dann irgendwie vor ein paar Monaten immer mal so Sachen wie Udemy für mich entdeckt, will jetzt eigentlich keine Werbung machen dafür, aber sind halt, oder YouTube halt eben natürlich auch, wo es unheimlich viele Videos gibt, wo man wirklich irgendwas lernen kann. Also ich tue mir da mal ein bisschen leichter als relativ lange Dokumentation durchzulesen, wenn da jemand vor mir sitzt und mir das erklärt, wie das funktioniert. Also hat auf jeden Fall mega Potenzial. Gibt ja dann auch nicht nur die Computerthemen, die natürlich dann im Netz überbesetzt sind, sondern auch viele andere Themen, wo man sowas machen kann. Also von daher, ich bin mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Gut, jetzt kommen wir zum Tellerrand.
Ja, der Tellerrand, wie gesagt, für uns unsere Themen, die nicht so wirklich mit dem WordPress Core oder Business von WordPress Core oder Community, aber es ist halt irgendwie doch in der Nähe und deswegen, um in alter Würdigung dieses schönen Wortes in der deutschen WordPress Community quasi Gericht zu tragen, haben wir den quasi drin gelassen. Und deswegen, das erste Thema, was ich da drin habe, wir hatten euch ja erzählt, dass Matt Mallenweg als Co-Founder von WordPress und als CEO von Automattic so ein bisschen mit dem Jamstack fremdelt. Das heißt, es ist schon ein paar Folgen her gewesen, haben wir euch ja erzählt, dass quasi was seine Reaktion auf Jamstack ist und er ist da nicht so happy mit. Jamstack bedeutet, dass man einen JavaScript Stack hat, der quasi an einem zum Beispiel Headless-System an Headless CMS oder an eine Datenstruktur rangeht und sich über die Daten holt. Das heißt, es ist quasi, das kann WordPress sein, muss es aber nicht. Und weil JavaScript sich unglaublich schön anfühlt im Vergleich zu PHP, was? Diese Auflösungshölle, wenn man quasi versucht, ein Node.js-Projekt von einem Jahr wieder zum Laufen zu kriegen. Egal, das ignorieren wir einfach mal. Und es gibt eine Menge Leute, die quasi die extreme Probleme mit PHP und mit WordPress haben, weil es sich halt sehr alt anfühlt, weil sie eben seit 2 Jahren nicht mehr in WordPress reingucken und halt nur noch das Gefühl haben, der Tiny MCE, der ist doch hässlich. Und die Menschen, die quasi so auf WordPress rumhacken und Dann natürlich auch Firmen wie Netlify, die damit Geld verdienen, dass sie eine Plattform bereitstellen, wo Leute Jamstack-Sachen hosten können. Die hat eine Konferenz gehabt, die Jamstack-Conf und oder Jam-Conf oder so ähnlich hieß die. Und dort wurde Matt Mullenweg zu einem Fireside-Chat eingeladen, um mit dem CEO von Netlify drüber zu reden, warum er ein Problem mit Jamstack hat. Und das Gespräch war relativ, sag ich mal, für alle Beteiligten relativ nicht so wirklich zielführend, weil beide haben halt geredet, so, ja, meine Plattform ist cool, nein, meine Plattform ist cooler. Und Matt Mullenweg hat sich halt sehr stark hat sehr stark WordPress mit Automatic verglichen, weil halt auch der Netlify-Mensch quasi Automatic angegriffen hat. Und Matt hat sich quasi dann hat darauf geantwortet. Und im Endeffekt, Matt Mullenweg ist zu einer Jamstack-Konferenz gekommen. Da ist jetzt quasi, wird jetzt keiner überzeugt haben, oh mein Gott, WordPress ist cool, weil die Leute, die da dort sind, sind ja Entwickler, großteils. Das sind ja keine Anwender, Endanwender, die in der Philosophie von WordPress drinstehen. Die Philosophie von WordPress sagt ja aus, dass wir ein Produkt machen für die Mehrheit der Menschen. Und die Mehrheit der Menschen sind keine Entwickler, die eben Jamstack überhaupt bedienen können, die Jamstack überhaupt entwickeln können. Deswegen war das für mich so ein relativ, warum hat er sich das angetan, quasi dort in diese JavaScript-Geschichte reinzugehen und quasi einen Talk zu halten, also ein Gespräch zu haben, wo er quasi die Mehrheit aller Menschen auf dem Planeten vertritt und die andere Seite ein Produkt hat für Entwickler. Ja. Rant Ende.
Hörst du das auch?
Ja, höre ich.
Es gibt was zu essen.
Wo? Machst du ASMR?
Wo? Ich so reiß langsam auf.
Ach ja. Eure Meinung?
Zum Thema Jamstack. Ja, also du sagtest jetzt gerade eben von wegen so, WordPress ist halt eine, es soll halt eben für einfach für die Leute sein und so weiter, aber ja gut, es ist ja doch schon ein Stück mehr für Entwickler geworden, wenn man sich mal anguckt, was jetzt gerade mit Gutenberg passiert. Also und schon,
ja,
das hat sich ja ein bisschen mehr
in das... davon nichts mit. Nein, ja, der normale Entwickler kriegt davon nichts. Also der normale Benutzer der Software bekommt das nicht mit. Wir berichten halt über Entwicklungsdinge. Das ist klar, dass
ja, quasi, aber dass die von Jamstack ja? bekommt der normale User auch nichts mit, oder?
Richtig.
Also vom Prinzip
das
her
ist das jetzt für mich ist das quasi ist genau die Zielgruppe sind Entwickler und Entscheider und da hat sich halt meiner Meinung nach Matt einen Bärendienst erwiesen, quasi dort überhaupt reinzugehen, weil seine Aussage für mich total einfach. Also wie gesagt, am Ende hieß es halt ja, beide Plattformen können leben, haben quasi nichts miteinander. Es war halt, die Aussage war halt von irgendwelchen Jamstack-Leuten, dass in 10 Jahren oder so 10% der Webseiten auf Jamstack laufen und WordPress ist dann nur noch quasi so, so ist ein Headless, wird noch eingebunden, aber die Frontend-Seiten laufen alle, also laufen, da läuft ein großer Teil davon läuft auf Jamstack, was für die Jamstack-Leute, also für Netlify, wie sie nicht alle heißen, ein totales Businessmodell wäre, wenn das funktioniert. Das Problem ist, sage ich aus dem Agenturalltag, es gibt international große Konzerne, denen geht Jamstack am Arsch vorbei. Die wollen einfach nur, die haben ein Problem, was gelöst werden muss. Mhm. Das Problem ist, Webseite mit einfachen Möglichkeiten, die zu verändern. Deswegen gewinnt auch WordPress quasi immer noch als Secondary CMS. Also was zum Beispiel, was heißt riesengroßer internationaler Konzern, der benutzt irgendein Closed-Source-CMS und jetzt kommt plötzlich die Marketingabteilung und sagt, ich brauche für ein Event oder für eine Landingpage in einem Monat, die genau einen Monat leben soll, brauche ich jetzt ein System. Und die IT sagt, na ja, wirf uns das mal hier rein, wir setzen es dann im nächsten Jahr um. Und dann sagt er das Marketing, naja, ich könnte mir jetzt einfach WordPress irgendwo draufhauen, können die Webseite machen und schalte die quasi in einem Monat wieder ab. Und dann machen die das auch, wissen wir aus eigener Erfahrung. Und dann läuft sowas auch mal ein Stück länger und so, weil halt keinen interessiert und es ist halt so schön schnell. Und dann somit gewinnt halt WordPress immer mehr bei diesen großen Konzernen. Und für die ist quasi, denen muss erstmal der Vorteil von Jamstack verkauft werden. Einer der Vorteile für euch, die sich gerade fragen, was zum Henker ist ein Vorteil davon, ist zum Beispiel Sicherheit, weil dadurch, dass quasi per JavaScript ausgerollt wird, kann kein PHP aufgerufen werden, um irgendwelche Sachen zu machen. Kommen wir darauf zurück. Natürlich, wenn du Plugins hast, die mit den Füßen geschrieben werden, hast du natürlich Sicherheitslücken. Wenn du quasi dann keinen PHP-Access hast, bist du natürlich sicherer. Das ist vollkommen zu Recht. Solange du dann nicht dein Jamstack an einem MongoDB zum Beispiel packst, die öffentlich im Netz steht. Oder ein Elasticsearch, wo du deine Daten rausholst und das steht öffentlich im Netz, weil du quasi von Datenhosting keine Ahnung hast. Aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, ich bin nicht so richtig überzeugt von Jamstack, dass es so große Marktteile holen wird. Wenn die Developer das wollen, ist es auf jeden Fall sinnvoll und wenn die Kunden das auch bezahlen können und wollen. Soll ich noch 10 Minuten weiter auf Jamstack rumrenten?
Ja, ich muss mir das auch noch mal anschauen irgendwie. Ich habe immer noch nicht reingeschaut, aber das ist ja eigentlich vom Prinzip her total egal und total irrelevant.
Jamstack, also noch, wie es Matt so schön gesagt hat, und auch im Beitrag, den wir euch letzte Woche gesagt haben, Jamstack ist quasi etwas, was schon immer da ist. Jamstack ist ein JavaScript-Frontend, was sich Daten aus irgendeinem Backend holt, zum Beispiel REST API, Gatsby zum Beispiel ist so ein Fall, Frontity ist so ein Fall. Und das quasi, wenn du da quasi ein Produkt draus bauen willst, weil so Headless kauft dir halt keiner mehr, weil was bedeutet denn Headless? Also brauchst du ein Produkt und das Produkt nennen die halt Jamstack und dadurch ist es halt quasi, kannst du noch so einen schönen Beta, so ein schönes Beta-Ding oben rechts in die Ecke klatschen und du hast halt Kunden, die das quasi haben wollen. Und aber es ist quasi eigentlich nichts Neues.
Okay. Gut, dann kommen wir zu Cloudflare.
Genau. Cloudflare hat zwei Sachen gemacht letzte Woche. Ich berichte jetzt von der einen. Und zwar hat Cloudflare ein System veröffentlicht, mit dem automatisch Plattformoptimierungen für WordPress gemacht werden können. Das heißt, das ist quasi ein Tool, was ich quasi dann es gibt quasi ein offizielles Cloudflare-Plugin und das arbeitet quasi mit dem Cloudflare, wenn ihr Cloudflare benutzt. Das Cloudflare ist ein CDN-Provider und die arbeiten quasi damit, dass deine Ladezeit quasi nochmal runtergeht. Eben in Zusammenarbeit, weil das Cloudflare halt weiß, du hast WordPress, also wissen wir genau, was wir tun müssen. Und mit dem Plugin, das arbeitet halt auch nochmal Hand in Hand mit dieser Geschichte dazu. Und es ist quasi theoretisch kostenlos für alle Cloudflare-Entwickler, die quasi Business, Professional und Enterprise haben. Und für die freien Benutzer von Cloudflare kostet das $5 pro Monat. Das heißt, macht Webseiten schneller.
Wobei das jetzt kein so ganz neues Angebot ist. Für Cloudflare ja, aber es gibt ja solche Angebote durchaus schon im Markt. Sei es mit Isoic, die sowas mit Werbung verbinden, sei es sowas wie Nitro.io, die das ja auch anbieten. Das ist so ein Trend, den ich in letzter Zeit immer wieder sehe, nach dem Motto, bau dir einfach irgendwie dein WordPress zusammen und gib uns den Output, wir machen dann schon was Passendes draus. Kann man so machen, man kann allerdings auch überlegen, wie man von vornherein sein WordPress halbwegs performant kriegt. Das ist vielleicht dann doch der sinnvollere Weg. Aber so für das letzte Quäntchen, keine schlechte Lösung sicherlich.
Genau, damit könnt ihr auch quasi Vorsprache Page-Builder laufen lassen und macht dieses Ding auf und das fängt euch quasi Sachen ab. Also quasi ihr macht es falsch und dann hilft das Plugin euch, es ein kleines bisschen wieder richtig zu machen.
Hör auf, solche Tipps zu geben. Holt euch einen schrecklichen Page-Builder und packt das drauf, danach läuft das wieder. Boah.
Nein, warte mal. Du lebst in Utopia. Ich rede von Realität. Es gibt Leute, die das quasi benutzen.
Ja, ich weiß.
4 Millionen Leute, die quasi, die betroffen sind von der Wavy Bakery-Lücke. Wo kommen bloß die 4 Millionen Leute her?
Ja, aber das ist genau, ich sag einfach, du sagst jetzt einfach gerade auch einfach, ist scheißegal, welchen Editor ihr benutzt, es kriegt ihr anschließend wieder gerade gezogen. Ich sag nur, liebe Leute, benutzt einfach anständige Editoren oder anständige Plugins, wie zum Beispiel, also den Editor und Page Builder somit bald von WordPress und oder von mir aus auch in Elementor oder sowas. Also das ist auch weit verbreitet. Also.
Boah, wird's nicht besser. Egal. Ich habe gesagt, ihr könnt's falsch machen und könnt's mit dem Tool wieder ein kleines bisschen richtiger machen. Ich sag nicht, dass es richtiger ist. Ihr wisst ja eh, dass ihr Dinge falsch macht, wenn ihr Elementor benutzt. Aber das ist meine Meinung und ich bin gespannt, was mit Elementor der Zukunft passiert. Ich sollte aufhören zu reden.
Der Vorteil von diesen Plugins ist halt, es sind so rundum sorglos Plugins. Ne? Du schaltest sie an und die machen alles Weitere für dich. Egal, ob du jetzt dieses Cloudflare Automatic Platform Optimization nimmst oder Nitro.io oder Isoric oder so. Es muss nur jedem auch bewusst sein, das Ganze funktioniert nur mit einer Umleitung des Datenverkehrs. Das heißt, jede Seite, die aufgerufen wird, geht zuerst mal über deren Server, wird da bearbeitet und kommt dann zurück. Oder wird von da ausgeliefert, je nachdem, die drei sind da etwas unterschiedlich. Ob man das immer so haben will, weiß ich nicht. Und auch das ist natürlich wiederum eine Performance-Sache, weil ich einfach einen Sprung weiter noch mit einbaue. Das darf man auch nicht vergessen.
Wo wir schon mal bei gruseligen All-in-One-Plugins sind, sollen wir mal über Jetpack reden?
Können wir.
Okay, gut. Nein.
Warst du dich auf die Antwort vorbereitet?
Ich hab gedacht, jetzt geht das Gelächter los und dann springen wir direkt zum nächsten Thema, aber nein, okay, nein.
Es gibt aber von Cloudflare auch noch ein zweites Produkt, was sie jetzt angeboten haben. Das finde ich sogar noch viel interessanter für viele Sachen. Sie bieten nämlich jetzt auch ein Analytics-Produkt an. Also vergleichbar mit Google Analytics. Im Moment nur für ihre Kunden. Aber es ist auch versprochen, es wird auch noch ein WordPress-Plugin dazu kommen, mit dem es jeder benutzen kann und das Ganze kostenlos. Der Vorteil dabei ist einfach, dass Cloudflare garantiert, dass sie keine Daten sammeln damit, großartig diese für eigene Sachen auswenden und so weiter. Das Ganze ist cookie-los, sodass man daraus Einwilligungserfordernisse vielleicht ein bisschen abändern kann. Das Ganze ist dadurch, dass sie die Daten nicht selber auch benutzen, mit einer Auftragsverarbeitung tatsächlich erledigbar. Der einzige Nachteil gegenüber, also vom Funktionsumfang soll es auch ähnlich sein wie Google Analytics, der einzige Nachteil, dass es cookie-los ist, können sie als wiederkehrende Besucher nicht vernünftig erkennen. Das ist der einzige Nachteil. Also von daher bin ich mal gespannt, wenn das entsprechende WordPress-Plugin jetzt kommt, ob es wirklich hält, was Cloudflare da gerade verspricht.
Ich bin immer gespannt, wo du sagst, das soll vom Funktionsumfang ähnlich wie Google Analytics sein, dann muss das schon ein ziemlich dickes Brett sein, oder?
So voll hat jedenfalls Cloudflare seinen Mund genommen, ja.
Okay, ja, da bin ich ja auch echt mal gespannt.
Ich meine, jetzt muss man dazu sagen, ich gehe mal davon aus, dass Cloudflare zumindest mal die Daten, die über sein CDN laufen, und viele Seiten nutzen ja Cloudflare, auch hier in Deutschland, dass sie die schon als Testdaten genommen haben und damit auch Auswertungen gefahren haben, über das hinaus, was sie für die Aussteuerung ihres Netzes brauchen. Also von daher wird es sicherlich kein Beta-Produkt sein, was jetzt noch beim Kunden reifen muss. Sondern ich gehe mal davon aus, wenn Cloudflare sagt, sie haben sowas, dass das auch halbwegs ausgetestet ist. Aber wir werden sehen.
Gut, jetzt kommen wir zu einem eigentlich gar nicht so uninteressanten Thema. Auch noch ein bisschen allgemeiner Natur. Robert, du hast uns was zum HTTP
gebracht. Wir sind ja noch im Tellerrand. Wir sind immer noch im Tellerrand.
Ja,
eben. Genau. Und zwar habt ihr ja alle HTTP 2 gerade im Einsatz. Oder ihr habt es zumindest kurz benutzt, als ihr den Podcast heruntergeladen habt. Und ihr habt es benutzt quasi, um euch vielleicht Shownotes anzuschauen. Und das quasi, das HTTP 2 ist auch schon ein bisschen älter. Deswegen wurde jetzt schon länger angekündigt, dass HTTP 3 kommen soll, was eben nochmal Dinge beschleunigt und eben Dinge besser verpacken kann, wo man eben wirklich in der Zukunft eben so arbeitet, wie man aktuell am liebsten arbeiten würde. Eben, dass Dinge schon automatisch mitgeliefert werden können und ähnliches. Kommen wir wieder zurück zu Cloudflare. Cloudflare hatte jetzt HTTP 3 jetzt schon auf seinen Servern ausgerollt. Und wir haben jetzt euch die Ankündigung verlinkt von Chromium, die gesagt haben, dass sie eben auch mit einer zukünftigen Version von Chromium jetzt HTTP 3 ausrollen. Das heißt, da ist wirklich der Vorteil, wenn ihr quasi aktuelle Browser benutzt, und die anderen werden dann auch nachziehen, dass eben HTTP 3 jetzt langsam ausgerollt wird. Was, wie gesagt, sehr schön ist.
Okay, also Chromium ist jetzt der Browser, der eigentlich unter Linux läuft, oder bin ich? Also das ist jetzt noch nicht die Basis. Nee, also
Chromium ist die Basis. Chromium ist die Basis von Chrome und vom Edge.
Ah, okay, nee, ich dachte, das wäre jetzt immer die. Okay, alles klar. Das Chrome da drunter ist, das genau, war mir klar. Aber
du kannst dir das Ding auch selber quasi zusammenbauen, und deswegen wird's quasi, gibt's zum Beispiel eine Benutzung davon ist Linux, weil wenn du eben keinen Chrome benutzen willst, kannst du Chromium benutzen, weil bei Chromium fehlen halt die Google-Sachen, die halt in Chrome drin sind, und das ist auch eben die auch die Basis, auf der halt der Edge aufbaut.
Okay, weil Chromium, den Begriff kann ich jetzt nur immer unter Linux-System habe ich das immer installiert, und unter Windows-System taucht das ja gar nicht auf, und bei den Dingern, die da drunter gebaut werden, so spricht man ja auch mal direkt meist von Chrome. Deshalb.
Ja, genau, aber bei den Chromium kannst du die eigentlich auf allen Systemen installieren.
Genau.
Es ist halt die Basis, die Open-Source-Basis des Browsers. Und du kannst davon ausgehen, dass das, was im Chromium ausgerollt wird, in der nächsten Chrome-Version dann auch drin ist.
Gut, das war der Tellerrand. Dann kommen wir jetzt zu den Terminen, zum Ende.
Ich weiß auch nicht, warum du das verschoben hast. Also ich bin nicht schuld. Eigentlich gehört das auch zu Tellerrand, aber Sven muss es unbedingt auf die Termine ist verschieben.
Termin
ist und zwar,
es gewesen, oder?
Nee, es ist nicht. Nein, jein. Und zwar geht's um das Hacktoberfest. Wie ihr euch erinnert, das ist das Ding, wo man quasi lustige T-Shirts bekommt, indem man quasi contributet. Und das gibt's dieses Jahr auch noch. Oder ging halt quasi los, nach unserer letzten Folge ging das los. Und warum ich das quasi jetzt hier reingepackt habe, ist, euch mal kurz zu sagen, es gab ein paar unschöne Tendenzen während des Hacktoberfest. Die sind vielleicht jetzt schon angepasst worden. Auf jeden Fall ist es so gewesen, die Aufgabe war für jeden, der mitmachen will, bekomme 4 Pull-Requests auf GitHub durch. Also gingen irgendwelche Leute, die ein T-Shirt haben wollen, weil es ging darum, die T-Shirts sind begrenzt, gingen quasi irgendwelche Leute los und haben irgendwelche Repos mit Pull-Requests voll gespammt und haben dort quasi ein Wort in der README geändert und gesagt so, hey, ich hab hier Pull-Requests, nimm mal den Pull-Request an, ich will quasi mein T-Shirt haben. Und das ging quasi weil das Oktoberfest ist von einem Hoster, ich werde explizit den Namen des Hosters nicht erwähnen, weil die ganze Idee von dem Oktoberfest ist quasi, dass der Hoster PR macht und so ein bisschen Contribution erlaubt oder Contribution fördert. Das Problem ist halt, dass es dieses Jahr extrem schief lief, weil eben irgendwelche Menschen beschlossen haben, ich muss viel Pull-Requests machen, also spamme ich einfach mal auf GitHub rum und gehe in irgendwelche alten Repos und belästige die Owner von dem Repos damit, dass die aufräumen müssen. Ging so weit, dass einige Repos überhaupt abgeschalten haben, dass sie Contributions annehmen.
Oh.
Ja. Yay.
Ja, das ist ja krass. Das ist so eine weite Verbreitung, genau. Das Hacktoberfest.
Ja, und es kriegst halt einen kostenlosen Sicherheit, wenn du das halt anhast, kannst du halt sagen, boah, wie geil, guck mal hier, ich hab geholfen. Und das ist halt quasi, was halt Leute für einen kostenlosen Sicherheit tun, ist halt dann anderen Leuten quasi Arbeit auf den Tisch legen. Weil so ein Pull-Request muss halt gereviewt werden.
Ja, ist, wenn die Leute so lange keine T-Shirts mehr bekommen, weil sie keine Wordcams mehr haben, dann muss man schon mal komische Dinge tun anscheinend, ja?
Wenn es nur auf der WordPress wäre, wo sind so viele Repos vollgespammt worden, meine Güte. Und wie gesagt, also noch nicht mal mit konstruktiver Arbeit. Es geht wirklich nur, die haben Readmes angepasst und haben dort ein Wort geändert oder zwei Wörter und haben einen Satz haben bei einem Satz quasi Wörter weggelöscht und haben quasi, oder ein Wort hinzugefügt und sagen halt, hier, fertig, ist ein Pull-Request.
Wow. Super.
Ja. Da haben sich eine Menge Leute sehr aufgeregt drüber. Und das Lustige war, dass eine einzige Person, der Community-Verantwortliche von dem Hoster, ich werde den Namen immer noch nicht erwähnen, der quasi hat dann auf Twitter geschrieben, hier, ich mache das gerade, ich schiebe jetzt gerade Nachtschichten, um quasi das System anzupassen, um die Leute quasi besser blocken zu können. Und denkst du auch so, boah, nur, dass die PR fahren. Genau, der hat sich dann quasi den Arsch aufgerissen, das noch zu retten. Ja, war lustig. Mal gucken, was sie nächstes Jahr machen. Oder es läuft immer noch, aber ich glaube, die T-Shirts sind jetzt alle weg.
Ich glaube, also so eine Aktion macht man einfach erstmal nicht mehr. Also
ich glaube, nächstes Jahr müssen sie einfach noch mehr anpassen.
Ich denke mal, die Probleme, die werden irgendwo im digitalen Ozean verschwinden.
Ja, außer die Leute, die quasi aktiv.
Udo, gut, der war nicht schlecht.
Ja, ja. Jetzt habe ich es auch.
Jetzt hast du es auch, gut, schon alles klar.
Ja, jetzt habe ich es auch. Okay, gehen wir mal weiter. und zwar findet diese Woche, das heißt, ihr fragt euch gerade, oh, habe ich es verpasst? Die Frage, hörst du es aktuell an? Also hast du quasi den aktuellen Podcast oder bist du quasi ein halbes Jahr hinter uns? Egal. Diese Woche, wir meinen damit die Woche, die am 12. Oktober startet, da findet der WP Agency Summit statt mit ganz vielen Leuten, die quasi Vorträge halten zum Thema Agenturen und was man alles so machen könnte und so weiter und so fort. Ist es schon der zweite Mal, dass die das machen und der Event geht, glaube ich, 5 Tage. Das heißt, wenn ihr da quasi WordPress-agenturmäßig unterwegs seid, könnt ihr auf jeden Fall mal auf den WP Agency Summit gucken, ob quasi irgendwelche Themen für euch interessant sind und vielleicht daran teilnehmen.
Genau, das geht 5 Tage lang insgesamt. Also von daher, wenn man diesen Podcast hier noch einigermaßen zeitig hört, dann könnte man eventuell noch einen Tag davon mitbekommen oder zwei.
Ja. Okay, kommen wir zum letzten und zum meiner Meinung nach interessantesten diese Woche. Haha, bin voreingenommen. Und zwar findet die alljährliche WooCommerce-Konferenz WooSesh statt. Und zwar am 13.14.10. mit dem allseits bekannten State of the Woo, wo quasi die Menschen von WooCommerce eben sagen, was ist letztes Jahr gelaufen, wo wollen wir hin, was ist der langfristige Plan und so weiter und so fort. Mit verschiedensten Menschen quasi dort, die dort aktiv sind. Und ansonsten ebenso, also ist quasi fokussiert sich die Konferenz auf die Menschen, die WooCommerce Shops bauen. Man hat eben solche Sachen wie Schema.org von jemandem von Yoast, Unterschied zwischen Sales Taxes, es gibt eine Troubleshooting-Geschichte mit WooCommerce, Checkout-Tipps, die Zukunft der WooCommerce-Stores, quasi weg vom Katalog, weg vom Card, von jemanden, der nennt sich Chris Lemmer. Das heißt, Leute, die quasi Bescheid wissen, ja, Chris Lemmer hält einen Vortrag über die Zukunft der Checkouts und Ähnlichen. Dann jemand über die Optimierung von WooCommerce-Seiten und verschiedenste Geschichten, quasi modernes PHP und wie man WooCommerce erweitert. Also, wie gesagt, sehr spannend.
Gut, dann würde ich sagen, gehe ich mal zu den Meetups rüber. Wird jetzt dann wohl auch wieder alles online stattfinden. Also offline sehe ich jetzt gerade erstmal nichts mehr. Ist ja auch momentan ein bisschen schwieriger geworden wieder mit Treffen und so weiter. Wird ja Herbst, von daher. Also, fangen wir mal an. Am 13.10. um 19 Uhr haben wir das Meetup in Düsseldorf oder aus Düsseldorf mit dem Thema lokale Entwicklungsumgebung. Da lernt man mal, wie man sich seine WordPress-Seite auf seinem eigenen Rechner installiert. Am 14.10. um 19 Uhr gibt es das Meetup in Stuttgart mit dem Thema ein einfaches Admin-Menü. Auch am 14.10. um 19 Uhr ist das Meetup aus Jena. Ein Jahr WordPress-Meetup Jena wird da gefeiert. Am 15.10. gibt es das WordPress-Meetup an der Weinstraße mit dem Thema Barrierefreiheit. Das Ganze dann um 18 Uhr. Dann das Meetup aus Nürnberg am 15.10. um 19 Uhr. H5P, interaktive Inhalte mit WordPress ist das Thema. Dann gibt es noch das WordPress-Meetup in Würzburg am 20.10. um 19 Uhr. Da steht jetzt kein Thema bei. Auch am 20.10. um 19 Uhr ist das Meetup Potsdam im Oktober. Da ist jetzt genauso wenig ein Thema, genauso wie beim Meetup in Mannheim um 19 Uhr am 20.10. Und am 21.10. ist das WordPress-Meetup in Osnabrück mit dem Thema ein aufgeräumtes Admin-Menü in WordPress, das Ganze um 19 Uhr. Ja, das sind die, die ich jetzt hier stehen habe. Ja, das war's mit
dem Meetup. Ich werfe noch kurz zwei Sachen ein, und zwar WordCamps. 16., 17., 10. ist das WordCamp Italia. Ich bezweifle, dass die auf Englisch sind. Hab so ein Gefühl. Glaube ich nicht. Aber wenn Leute von euch Italienisch sprechen, wäre das vielleicht eine Chance, da mitzumachen. Und ansonsten am 17., 18. Oktober findet das WordCamp Los Angeles statt. Diesmal wieder Zoom und YouTube-Streaming.
Ich warte derweil mal auf ein nächstes virtuelles WordCamp.
Das nächste Mal sage ich dir vorher Bescheid, dass das stattfindet.
Auf jeden Fall, so ein Second Life WordCamp würde ich ganz gerne mal mitmachen.
Ja, es war besser als Second Life, glaube ich. Aber du konntest dich nicht so umstellen. Aber egal. Ja, Sven, wo kann man uns denn finden?
Wo kann man uns denn finden? Moment, man kann uns finden unter anderem auf Twitter. Einfach mal WP Sofa eingeben, da findet ihr uns, da könnt ihr uns folgen, uns kommentieren, uns Nachrichten schreiben. Das Ganze könnt ihr auch genauso machen bei Facebook. Da könnt ihr uns auch schreiben. Ansonsten, beziehungsweise bei Facebook auch einfach nach WP Sofa suchen, da haben wir dann halt eben eine Fanpage, da könnt ihr uns dann auch schreiben. Ansonsten haben wir natürlich dann noch unsere Webseite, da könnt ihr auf wp-sofa.de kommen und dann dort kommentieren. Ansonsten bleibt dann noch die Möglichkeit, den Kommentar in Form einer Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Da freuen wir uns besonders drüber, wenn ihr dann da was schreibt und unseren Podcast bewertet. Guckt da mal vorbei im iTunes und wir freuen uns auf jeden Fall sehr drüber. Ja, da findet man uns überall auf jeden Fall. Ansonsten auch im Slack natürlich, aber ja, wer drin ist, weiß das eh.
Sehr schön.
Gut, ja, dann war's das für heute. Dann bedanke ich mich bei allen und wünsche eine schöne Woche, sage ich immer. Ich wünsche euch schöne zwei Wochen. Macht's gut, bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss.